ARD. Rekordbelohnung. 1 Million Euro für Hinweise zum Brandanschlag in Berlin.
Immer mehr Jagdscheine. Warum die Zahl der Jäger weiter steigt.
Wenn jede Sekunde zählt. Eine App kann Leben retten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, Magdalena Bienert und Uli Spinrad sind hier. Heute ist Mittwoch, der 28. Januar.
Guten Morgen rein in die ARD-Audiothek, wo ihr uns findet, oder hallo in die Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir reden jetzt über 1 Million Euro. Das ist ein ordentliches Sümmchen, was das Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt da gestern ausgerufen haben. In Berlin und Brandenburg sind seit gestern auch auf großen LED-Tafeln, die so ja immer im Stadtbild zu sehen sind wie große Fernseher. Da läuft normalerweise Werbung. Und da sind jetzt auch mal Standbilder eingeblendet und da steht drauf in Rot und Fett Fahndung. Stromausfall durch Brandanschlag in Berlin. Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Und daneben ist dann so eine Umrisskarte von Berlin, wo der Südwesten, also Steglitz-Zehlendorf, markiert ist und unten drunter Belohnung bis zu 1 Million Euro.
Das ist eine richtig große Summe und so eine hohe Summe als Belohnung gab es auch noch nie, weil obwohl es ja ein Bekennerschreiben für die Tat gab, ist noch niemand festgenommen worden. Und diese Million, die soll die Sache jetzt wohl mal ein bisschen beschleunigen, weil das war ja schon heftig, was da bei dir in Berlin los war. Ne? Anfang des Jahres ungefähr 45.000 Haushalte und viele Geschäfte hatten bis zu 5 Tage keinen Strom. Da saßen die Leute bei Eiseskälte ohne Handynetz zu Hause, mussten frieren und hatten nichts.
Es gab dann aber ziemlich schnell ein Bekennerschreiben. Eine linksextremistische Gruppe, die sich Vulkangruppe nennt, hat gesagt, wir waren das. Und das Landes- und Bundeskriminalamt sowie auch der Verfassungsschutz haben dieses Bekennerschreiben als glaubwürdig eingestuft.
Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage, der Brandstiftung und der Störung öffentlicher Betriebe, also eine ganze Menge Vorwürfe. Aber diese sehr hohe Summe, die 1 Million, die könnte etwas über bisherige Fahndungserfolge aussagen, weil in Berliner Regierungskreisen, da wird nämlich auch schon diese hohe Belohnung als Zeichen dafür gesehen, dass den Ermittlern bisher jede Spur zu den Tätern oder Täterinnen fehlt, also da noch kein Erfolg zu vermelden ist.
Und es gab in der Vergangenheit auch immer mal wieder größere Summen für wichtige Hinweise. Besonders hohe Belohnungen werden insbesondere bei Terrorverdacht oder bei schweren politisch motivierten Straftaten ausgelobt. Nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz 2016, da hatten die Behörden zum Beispiel für Hinweise auf den islamistischen Terroristen Anis Amri bis zu 100.000 Euro ausgelobt.
Ja, oder anderes Beispiel, nach dem Einbruch ins historische grüne Gewölbe in Dresden 2019 waren es 500.000 Euro. Damals hatte so eine Diebesbande ja Kunstobjekte und Schmuckstücke mit tausenden Diamanten gestohlen. Aber ja, diese Millionen jetzt, die zeigt, wie hoch der Druck ist, das Ganze dann auch wirklich aufzuklären.
Und das Bundeskriminalamt hat sein Personal in einer Ermittlungsgruppe auch verstärkt, um wirklich rund um die Uhr Hinweise entgegenzunehmen. In Berlin und Brandenburg ist eben diese Fahndungskampagne mit Plakaten und Anzeigen angelaufen und Hinweise nimmt die Bundespolizei telefonisch oder online entgegen, aber nur bis zum 24. Februar. Also daran, glaube ich, merkt man auch, ey, die brauchen jetzt wirklich dringend Ergebnisse.
Also wie gesagt, erstmal wird eine linksextremistische Gruppe verdächtigt. Deshalb hat der Bundesinnenminister Dobrindt gestern auch generell weitere Maßnahmen gegen den Linksextremismus angekündigt. Es soll mehr Personal für die Nachrichtendienste und auch mehr digitale Befugnisse geben. Ermittler sollen mehr Befugnisse bei der digitalen Datenanalyse bekommen, zum Beispiel auch der automatischen Gesichtserkennung und bei der Speicherung von IP-Adressen.
Unsere Kurznachrichten.
Sachsen-Anhalt bekommt heute wohl einen neuen Ministerpräsidenten. Sven Schulze von der CDU soll heute gewählt werden im Landtag in Magdeburg. Er war bisher Wirtschaftsminister unter Ministerpräsident Haseloff, der gestern zurückgetreten ist. Und warum? Haseloff wollte bei der nächsten Wahl im Herbst nicht mehr antreten und die CDU hofft jetzt, dass Schulze bei der Wahl bessere Chancen hat, wenn ihn die Menschen schon ein paar Monate vorher als Ministerpräsidenten erlebt haben. In Sachsen-Anhalt liegt in Umfragen die AfD deutlich vor der CDU.
In den USA steht einer der ersten Prozesse zum Thema Social-Media-Sucht an. Den Konzernen Meta und Alphabet wird vorgeworfen, ihre Nutzer absichtlich süchtig zu machen. Also bei den beiden Konzernen beispielsweise mit Instagram und YouTube. Snapchat und TikTok haben sich schon ohne Prozess mit der Klägerin geeinigt. Wie dieser Deal ausgesehen hat, ist aber nicht bekannt.
Wahrscheinlich stand der ein oder die andere von euch schon mal vor einem Schwenkgrill oder hat auf dem Weihnachtsmarkt was vom Schwenkgrill gegessen. Im Saarland wird dieses Schwenken jetzt tatsächlich immaterielles Kulturerbe. Das hat eine Jury im Saarland entschieden. Die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagt dazu: Wenig steht so sehr für die Lebensart in unserer Genussregion Saarland wie das Schwenken.
So. Und vom Schwenkgrill ist es auch gar nicht weit zu unserem nächsten Thema.
Jagen ist nicht so, ist kein Hobby. Ich sag mal, es ist eher eine Passion, es ist eine Leidenschaft und es ist auch irgendwo, ja, eine Art Ehrenamt, finde ich. Eine Art Ehrenamt für das Wild und für unsere Umwelt.
Ah, das Vogelzwitschern, das klingt nach Frühling. Das war Martina Rohn, sie ist 30 Jahre alt und Jägerin, und zwar im Bergischen Land. Das ist gar nicht weit hier von Köln. In Nordrhein-Westfalen gibt es auch mit über 100.000 Jagdscheinen die meisten in Deutschland, gefolgt von Bayern und Niedersachsen. Und insgesamt haben in Deutschland fast 470.000 Menschen im Moment einen Jagdschein. Das ist ein Rekord.
Und immer mehr Frauen interessieren sich für die Jagd, so wie Martina Rohn. In den Jagdschulen des Deutschen Jagdverbandes liegt der Anteil von Frauen inzwischen bei 24%. Das sind Zahlen aus dem letzten Sommer. Und vor 25 Jahren gab es gerade mal 1% Frauen.
So, uns ist bewusst, dass die Jagd ein sehr emotionales Thema ist. Es geht ja immerhin ums Töten von Lebewesen. Aber laut einer repräsentativen Befragung des Deutschen Jagdverbandes und dem Meinungsforschungsinstitut CIVEY sagen 77% der Deutschen, Jagd ist in heutiger Zeit notwendig, und immer mehr legen sich dann eben auch selbst einen Jagdschein zu.
Bei Martina Rohn ist es so, dass sie durch ihr Geografiestudium mit Fokus auf Ökologie zum Jagen gekommen ist, und sie ist seit etwa mehr als 3 Jahren Jägerin, und für sie spielen die ethische Gewinnung von Fleisch dabei eine Rolle und auch der Naturschutz.
Also die Bejagung von Raubwild, dazu gehört zum Beispiel der Fuchs, aber vor allem auch die Bejagung invasiver Arten, dazu gehört der Waschbär oder das Nutria, weil diese Arten sich hier einfach krass vermehren können und dadurch heimische Arten gefährden können. Sei es, weil sie Vogelnester ausräumen oder ja auch Amphibien gefährlich werden können.
Der Deutsche Jagdverband hat vor knapp 4 Jahren seine eigenen Mitglieder gefragt, warum sie dieses Hobby gewählt haben. Und da kommt das intensive Naturerlebnis auf Platz 1. Ist also auch noch so ein Grund. Nach der täglichen Bildschirmarbeit, da wünschen sich offenbar einfach viele Menschen einen Ausgleich zur digitalen Welt. Und gerade während der Corona-Pandemie gab es auch einen großen Ansturm von Jagdinteressierten.
Und dann eben der Naturschutzgedanke. Also viele Jägerinnen und Jäger wollen nicht nur für den Naturschutz spenden, sondern selbst aktiv werden. Einige Tierarten werden vermehrt geschossen, um andere Tierarten zu schützen. Das hat ja Martina Rohn auch gerade gesagt. Da geht es ums Gleichgewicht im Ökosystem Wald.
Genau, und Wild als Nahrungsmittel steht offenbar auch hoch im Kurs. Bei mir gab es auch Wildgulasch zu Weihnachten. Gerade bei jungen Menschen ist der Wunsch nach gesunder Ernährung und regionalen Produkten ein Argument für die Jagd. Und in der Ausbildung, die dauert auch ganz schön lange, mindestens 120 Stunden, Theorie und Praxis, da wird eben auch über Wildbiologie, Fleischhygiene und Naturschutzrecht viel Wissen vermittelt.
Interessant fand ich auch, dass der DJV, also der Deutsche Jagdverband, sagt, besonders Frauen kommen auch über ihren Hund zur Jagd. Vielen Hunden fehlt es an Auslastung, und das intensive Training als Jagdhund kann Abhilfe schaffen und es intensiviert dann die Bindung zwischen Mensch und Tier.
So, das waren natürlich jetzt alles Argumente der Jäger. Es gibt aber auch viel Kritik am Jagen. Das ist klar, unter anderem, weil wir die Jagd ja eigentlich nicht mehr brauchen, um an Fleisch zu kommen. Und kritisiert wird auch, dass die Tiere unter so einer Art Dauerstress leiden. Also sie sind scheuer und ängstlicher geworden. Sie bleiben lieber in Deckung, als nach Nahrung zu suchen, weil sie wissen, dass sie geschossen werden können. Aber es gibt natürlich auch feste Jagd- und Schonzeiten. Es darf nicht immer gejagt werden.
Was ich auch nicht wusste, Jäger dürfen Wildtiere im Winter zufüttern. Ja, die Winterzeit ist ja normalerweise ein natürlicher Selektionsprozess, ne, wo schwache Tiere eh sterben und die Population so ganz natürlich ausgedünnt wird. Da sagen Kritiker, dass die Jagd hier die biologische Vielfalt beeinflussen würde. Denn für die Jagd interessante Tiere wie Rehe oder Wildschweine würden dann mit diesem Zufüttern ja eher auf unnatürliche Art unterstützt. So, wir machen einen Übergang vom Tiere töten zum Menschenleben retten. Wir sprechen jetzt über eine App, die Leben retten kann. Der gemeinnützige Verein Region der Lebensretter aus Freiburg hat die entwickelt. Und da haben sich Notfallmediziner und Hilfsorganisationen und die Stadt zusammengeschlossen, um mit Hilfe von Laien wie uns den Rettungsdienst zu unterstützen bei Herzstillstand. Der Rettungsdienst kommt in Deutschland normalerweise ziemlich schnell. Also in Städten schaffen es die Helfer oft in 8 Minuten. Aber auf dem Land, jetzt zum Beispiel im Hochschwarzwald, da verlieren sie öfter den Wettlauf gegen die Zeit, weil die Wege einfach weit sind. Und helfen kann dabei diese App. Die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber neu macht jetzt auch deine Stadt, Uli, Mönchengladbach mit. Mhm. Wie inzwischen auch andere Städte und Kreise. Aber erzähl mal, du hast dich da auch als Helfer ausbilden lassen.
Ja, genau. Mit dieser App werden bei einem gemeldeten Herz-Kreislauf-Stillstand nicht nur Rettungswagen und Notarzt losgeschickt, sondern eben auch freiwillige Helfer. Das sind natürlich auch viele Leute mit medizinischem Hintergrund, die in ihrer Freizeit helfen wollen, aber eben auch Laien wie ich. Und wir alle sollen dann im Ernstfall drücken, bis der Arzt kommt, quasi also die Herzdruckmassage durchführen. Marc Deussen ist bei mir in Gladbach der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Er hat die App quasi in die Stadt geholt und ich habe ihn mal gefragt, warum es freiwillige Leute wie mich denn eigentlich braucht.
In den ersten 5 Minuten, da geht es halt um die Wurst und da wird die Weiche gestellt und deswegen brauchen wir Ersthelfer, die vielleicht schon nach 2 Minuten oder vielleicht noch früher da sind und die Minute 2, 3, 4, 5 überbrücken können. Und wenn das uns gelingt, dann können wir noch ein ganzes Stück weiterkommen und dann können wir die Menschen vielleicht auch so wieder aus dieser schwierigen Situation rausholen, wie sie reingegangen sind.
Was passiert denn, wenn das nicht der Fall ist? Also mal angenommen, jemand ist reanimationspflichtig, der Rettungsdienst kommt, im besten Fall vielleicht sogar nach 6 Minuten, aber da ist nichts passiert oder wenig passiert, dann ist das Outcome wahrscheinlich eher schlecht, oder?
Ja, wir sagen immer, ungefähr mit jeder Minute, die es länger dauert, geht es um 10% weniger, was die Überlebenswahrscheinlichkeit angeht. Das heißt also mit Minute 1 schon 10% und wenn wir bei Minute 6 sind, haben wir schon 60% weniger Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn wir ganz früh anfangen.
Oder wenn man dann überlebt, bleibt man vielleicht ein Leben lang schwerst behindert, weil das Gehirn eben zu lange keinen Sauerstoff bekommen hat. Du hast vor 2 Wochen 1,5 Stunden einen Kurs gemacht, um dein Reanimationswissen nochmal aufzufrischen. Wie läuft das dann mit dieser App? Also ist man dann da ständig auf Abruf?
Ja, quasi. Also die Leitstelle der Feuerwehr, die ist mit dieser App verbunden und wenn dann ein Notruf mit Herzstillstand eingeht, dann guckt dieses System sofort, welche Helfer in der Nähe des Notfallortes sind. Wir werden mit der App immer getrackt, wo wir sind und bis zu 12 Helfer werden dann erstmal alarmiert und wenn ich dann auch darunter bin, weil ich in der Nähe bin, kann ich entscheiden, nehme ich den Notruf an oder lehne ich ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mein Kind ins Bett bringe oder so, kann ich natürlich auch einfach mal nicht. Aber wenn ich annehme, dann wähle ich noch aus, ob ich zu Fuß mit dem Rad oder mit dem Auto los will und dann berechnet das System die Zeit, die ich bis zum Notfallort brauche.
Okay, richtig gut ausgetüftelt und dann düst du quasi los.
Ja, also wobei letztendlich werden maximal 4 Helfer wirklich dahin geschickt, weil von den 12 nehmen natürlich nicht alle an und dann guckt auch das System, wer wirklich am schnellsten wäre und wer wirklich vor dem Rettungsdienst da ist, weil macht ja sonst gar keinen Sinn. Und dann kann es auch sein, dass ich auch doch wieder abgezogen werde oder ich werde noch einen kleinen Umweg zum Beispiel geschickt, um so ein öffentliches Elektroschock-Ding einzusammeln, so ein Defibrillator, der in der Nähe ist. Das macht dieses System alles ganz automatisch.
Und also angenommen, du bist einer der Helfer, kommst jetzt wirklich am Notfallort an, vor dem Rettungsdienst, dann direkt, lass mich kurz, ich erinnere mich, 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen, so meine ich es in Erinnerung zu haben.
Ja, hatte ich auch von meinem Ersthilfekurs irgendwie vom letzten. Ist auch theoretisch richtig. Aber ich habe jetzt nochmal gelernt, das mit dem Beatmen können wir eigentlich vergessen.
Beatmung dazwischen verlagert den Fokus. Wir brauchen eine Überbrückung dieses Kreislaufstillstandes. Und das geht besonders gut, wenn man sich dann nur auf die Herzdruckmassage konzentriert. Genügend Restsauerstoff ist im Blut, sodass der Patient davon keinen Schaden nimmt. Wer beatmen kann, natürlich gerne. Aber das können die wenigsten. Und es ist hochkompliziert und schwierig und lenkt meist vom Fokus ab.
Also, dass die Luft wirklich in der Lunge ankommt und nicht zum Beispiel im Bauch, ist wirklich kompliziert, haben die mir gezeigt. Und dann bringt es einem halt auch nichts, wenn dann der Mageninhalt des Patienten plötzlich hochkommt. Also dann lieber nur drücken, sagen die Profis.
Okay, aber einen Einsatz hattest du jetzt noch nicht?
Nee.
Aber ich stelle mir das schon irgendwie heftig vor, wenn man kennt es selber, wenn das Handy quasi, wenn man es abends nicht ausmacht, ne? Du bist ja immer irgendwie unter Anspannung, weil du glaubst, es passiert was, oder?
Ja, das sind so gemischte Gefühle. Also ich bin natürlich angespannt und denke, ich kann jetzt helfen. Aber auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, im besten Fall werde ich nie alarmiert, weil dann hat ja auch niemand in meiner Nähe einen Herzstillstand.
Ja.
Aber dieses System hat de facto schon Leben gerettet in Mönchengladbach, schon in den ersten Wochen, seit es eingeführt wurde. Anfang des Jahres, da ist ein 50-Jähriger umgekippt. 3 Helfer waren durch die App schnell vor Ort, haben gedrückt und der Mann ist dann nach ein paar Tagen ohne Folgen aus dem Krankenhaus rausspaziert. Ich habe auch versucht, mit ihm zu sprechen, aber er ist gerade in der Reha, um sich davon zu erholen, von diesem Vorfall.
Es ist ja auch körperlich und auch psychisch eine dolle Belastung, diese Nahtoderfahrung. Also Reha auf jeden Fall ein guter Schritt.
Absolut. Und der Notarzt Marc Deussen, der hat mir auch erzählt, dass die Frau des Mannes, als die Profis dann übernommen haben, einen dieser freiwilligen Helfer, der ja eigentlich fremd war, von hinten spontan umarmt hat, weil sie so überwältigt und dankbar war, dass da jemand gekommen ist und sie nicht allein war in dieser schlimmen Situation. Mhm. Und das war auch nachts um 12:30 wohlgemerkt, also eigentlich zu Schlafenszeiten. Und ja, genau das ist so ein Paradebeispiel, sagt Marc Deussen auch, warum diese App so wichtig ist.
Es gibt auch noch andere Apps, die ähnlich funktionieren, aber es gibt eben auch keine einheitliche für ganz Deutschland. Aber deine Stadt Mönchengladbach hat sich dann eben für ihre Region, für die App der Lebensretter entschieden.
Genau. Und im besten Fall piept mein Handy nie, aber wenn dann doch, bin ich hoffentlich auch schnell da, um helfen zu können.
Ja. In diesem Sinne, passt auf euch und eure Liebsten auf. Frischt auch nochmal eure Erste-Hilfe-Kenntnisse vielleicht auf. Also das muss ich auf jeden Fall auch mal wieder tun. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann.
Hoffentlich alle gesund und munter. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.